Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres AOK Praxistalk. Mein Name ist Julian Krenz und ich bin der heutige Moderator der Folge und spreche mit Nassimi, einer Apothekerin der AOK Niedersachsen, über die Arzneimittelvereinbarung. Unter anderem geht es um die Neuerungen für 2025. Wir erklären aber auch noch einmal die bestehende Systematik. Hallo Nega, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, danke Julian. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und besonders freue ich mich, dass ich dich heute nicht nur als Moderator an meiner Seite habe, sondern auch als echten Experten, denn das Thema Arzneimittelvereinbarung ist für dich ja kein neues.
Ja, das ist richtig. 2023 hatte ich selbst die Gelegenheit, die Systematik der Arzneimittelvereinbarung in der, ich glaube, 23. Episode unseres AOK Praxistalk vorzustellen, gemeinsam mit Frau Pech von der KV damals, genau. Und freue ich mich, in die Rolle des Moderators zu schlüpfen. Lass uns gerne, bevor wir in die 25er-Vereinbarung starten, einen kurzen Blick zurückwerfen. Im Jahr 2023 wurde die Systematik der Arzneimittelvereinbarung angepasst. Diese Systematik hat sich bewährt und wurde daher auch in den Jahren 24 und 25 fortgeführt. Könntest du einmal ganz kurz die wesentlichen Punkte der Arzneimittelvereinbarung zusammenfassen?
Ja, klar, gerne. Also der Abschluss der Arzneimittelvereinbarung verfolgt im Wesentlichen zwei übergeordnete Ziele. Und zum einen soll sichergestellt werden, dass Patientinnen und Patienten eine qualitativ hochwertige und gleichzeitig wirtschaftliche Arzneimittelversorgung erhalten, also dass eine ausgewogene Balance zwischen Therapiequalität und Kosteneffizienz besteht. Aber zum anderen bietet die Vereinbarung Vertragsärztinnen und Ärzten die Chance, im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung mögliche Nachforderungsbeträge teilweise, aber auch vollständig zu reduzieren.
Ich persönlich finde nach wie vor, dass das eine gelungene Systematik ist, was sich die KV Niedersachsen und die Landesverbände der gesetzlichen Krankenkassen damals ausgedacht haben. Und wenn ich mich recht erinnere, auch immer noch sehr zeitintensiv und detailliert, oder?
Ja, das stimmt. Genau, wir legen gemeinsam quantitative Wirtschaftlichkeitsziele fest, sogenannte Zielquoten, die wir für jede Vergleichs- bzw. Facharztgruppe definieren. Und diese Zielquoten orientieren sich am jeweiligen Verordnungsspektrum der entsprechenden Vergleichsgruppe. Wenn wir diese Quoten festlegen, berücksichtigen wir unter anderem die Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses, evidenzbasierte Leitlinien und wirtschaftliche Therapiealternativen. Und neben den Zielquoten, also den quantitativen Wirtschaftlichkeitszielen, finden sich auch qualitative Ziele in unserer Arzneimittelvereinbarung. Im Gegensatz zu den Zielquoten, die wir ja je Vergleichs- bzw. Facharztgruppe festlegen, werden die qualitativen Ziele einheitlich für alle Vertragsärztinnen und Vertragsärzte definiert.
Nega, korrigier mich, wenn ich das irgendwie falsch erinnere, aber es ist doch nach wie vor so, dass wenn die Betriebsstätte eines Arztes den Durchschnittswert um mehr als 50% überschreitet, wird im Regelfall eine Durchschnittswertprüfung eingeleitet, oder?
Genau, das ist immer noch so, genau.
Okay. Kannst du mir sagen, wie Vertragsärztinnen und Vertragsärzte einen potenziellen Nachforderungsbetrag vermeiden können oder reduzieren oder den auch vielleicht reduzieren können?
Ja, also den potenziellen Nachforderungsbetrag der Praxis können die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte reduzieren, indem sie halt diese Zielquoten einhalten.
Und die Höhe des Reduzierungsbetrages hängt von der Zielquote ab, oder?
Genau, das ist richtig. Wir sprechen hier von der Gewichtung der Zielquote. Also jede erreichte Zielquote reduziert den Überschreitungsbetrag, also sprich den Betrag oberhalb des 1,5-fachen des Durchschnittswerts der Vergleichsgruppe, um einen festgelegten prozentualen Anteil. Meistens haben wir drei Ziele. Also wenn alle drei Ziele erfüllt werden, reduziert sich der Überschreitungsbetrag vollständig zu 100%. Mhm. Und die Gewichtung der einzelnen Ziele liegt zwischen 10% und 70%. Also zum Beispiel bei den Dermatologen haben wir die Generika-Quote mit 45% Gewichtung, Rabattumsetzungsquote mit 45% ebenfalls und die Biosimilar-Quote mit 10%.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, woher diese Zahlen eigentlich stammen. Wie wird die Höhe der Zielquote festgelegt und nach welchen Kriterien geht ihr da vor, um die Gewichtung zu bestimmen?
Ja, also die Höhe der Zielquote, die orientiert sich an den durchschnittlichen Verordnungszahlen der Vergleichsgruppe des Arztes aus dem Vorjahr. Basis hierfür sind die Tagestherapiedosen. Und wenn wir die Gewichtung festlegen, berücksichtigen wir nicht nur die Tagestherapiedosen, sondern auch noch Bruttokosten und das Einsparpotenzial.
Okay, könnte ich mir gut vorstellen, dass es helfen würde, das anhand eines konkreten Beispiels zu veranschaulichen. Nehmen wir mal an, Dermatologe Dr. Hautner erhält Ende Dezember von der Kassenärztlichen Vereinigung die Informationen zu seinen Zielquoten für das Jahr 25 Und die lauten beispielsweise: Generikaquote liegt bei 89,68%, die Rabattumsetzungsquote bei 46,39% und die Biosimilarquote mit 77,57%. Aber was kann er denn jetzt so konkret tun, um diese Ziele zu erreichen?
Ja, also bei der Rabattumsetzungsquote sollte ein Mindestanteil der Verordnung auf rabattierte Fertigarzneimittel und Blutzuckerteststreifen entfallen. Die Quote, aber auch die Generikaquote, die kann er eigentlich recht einfach erfüllen. Unser Herr Dr. Hautner sollte einfach ein wirtschaftliches Arzneimittel auswählen und darauf verzichten, ein Out-Idem-Kreuz zu setzen oder eine Wirkstoffverordnung vornehmen. Und die Apotheke tauscht dann automatisch auf ein rabattiertes Arzneimittel oder ein preisgünstiges Generikum. Es gibt nur einige bestimmte Produkte, wo bei denen kein automatischer Austausch in der Apotheke erfolgt. Hierzu gehören zum Beispiel Wirkstoffe der Substitutionsausschlussliste oder Blutzuckerteststreifen oder aber Biopharmazeutika, die nicht in parenteralen Zubereitungen verwendet werden. Hier sollte Herr Dr. Hautner direkt ein rabattiertes Produkt beziehungsweise direkt generisch verordnen.
Das klingt plausibel. Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft von Dr. Hautner werfen. Also wir gehen davon aus, er setzt das Out-Idem-Kreuz nur in medizinisch begründeten Einzelfällen, wie es auch sein soll. Er erreicht Ende 25 seine Generika-Quote und seine Rabattumsetzungsquote. Biologika hat er nicht verordnet, weil sein Patientenklientel die entsprechenden Krankheitsbilder oder die Schwere der Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Psoriasis, gar nicht vorsieht. Und insgesamt überschreitet er dann aber leider doch den Durchschnittswert seiner Vergleichsgruppe mehr als 50%. Und da frage ich mich, wie kann denn Herr Dr. Hautner unter diesen Umständen seinen Nachforderungsbetrag reduzieren?
Ja, also er hat das schon sehr gut gemacht. Also die Generika-Zielquote liegt ja bei 89,68% und Herr Dr. Hautner hat sie mit 91% klar übertroffen. Ebenso bei der Rabattumsetzungsquote mit 47,3% liegt er da über der Vorgabe von 46,39%. Und also zwei Quoten hat er erfüllt. Nun kommt die Gewichtung der Quoten ins Spiel, die ja den Anteil bestimmt, um den er seinen Überschreitungsbetrag reduzieren kann. Sowohl die Generika-Quote als auch die Rabattumsetzungsquote sind jeweils mit 45% gewichtet, während die Biosimilar-Quote mit 10% gewichtet ist. Jetzt haben wir hier die Besonderheit, dass er die Biosimilar-Quote nicht bedient, also kein Biosimilar verordnet. Das soll für ihn keinen Nachteil darstellen. Daher wird die Gewichtung der nicht bedienten Quote proportional auf die verbleibenden Quoten verteilt. Also aus 45% Gewichtung werden 50% Gewichtung jeweils für Generika-Quote und für die Rabattumsetzungsquote. Und Herr Dr. Hautner kann also dann abschließend seinen Überschreitungsbetrag um 100% reduzieren.
Das spielt ihm ja diese Thematik in die Karten. Das ist sehr erfreulich dann für Dr. Hautner.
Ja, das hat er gut gemacht.
Jetzt würde ich gerne mal direkt switchen zur Arzneimittelvereinbarung 25. Wir haben uns jetzt ausführlich über diese Thematik unterhalten. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, was hat sich denn im Vergleich zu 24 geändert?
Ja, also es gibt einige wichtige Anpassungen, vor allem bei den Zielquoten. Wir haben einmal den Wirkstoff Ustekinumab, der nun biosimilar zur Verfügung steht, was ein großes wirtschaftliches Potenzial bietet. Und daher wurde dieser Wirkstoff in die bestehenden Biosimilar-Quoten integriert. Unter anderem betrifft das die Dermatologen, Gastroenterologen und die Rheumatologen. Für die Fachgruppe der Hausärzte und fachärztlichen Internisten erfolgt ein Wechsel von der KBV-Medikationskatalog-Standardquote zur KBV-Medikationskatalog-Quote. Das bedeutet, dass bei diesen beiden Fachgruppen, sowie bei der diabetologischen Schwerpunktpraxis, auch die Reservewirkstoffe des Medikationskatalogs positiv in die Quote einfließen.
Das heißt, das Verordnungsspektrum erweitert sich dann.
Genau, das ist von Vorteil für diese beiden Fachgruppen. Mhm. Genau. Bei der Fachgruppe der Hämatologen und Onkologen fördern wir mit dem neuen Wirtschaftlichkeitsziel generische BCR-ABL-Tyrosinkinase-Inhibitoren die Abgabe von generischem Imatinib, Dasatinib und Bosutinib. Und dann haben wir noch drei Gruppen, die eine zusätzliche dritte Quote erhalten. Die hatten bis jetzt nur zwei Quoten. Das sind einmal die Kinder- und Jugendpsychiater, die Augenärzte und die ermächtigten Neurologen. Die Kinder- und Jugendpsychiater erhalten die Quote generisches Methylphenidat zur Behandlung der ADHS. Die Augenärzte bekommen die Generika-Quote als drittes gewichtungsstarkes Ziel. Da hatten wir, ja, also meistens ist die hochgewichtet mit so 40-45%. Und dann hatten wir bereits 2024 für die Neurologen die Quote preisgünstiger MS-Basistherapeutika eingeführt und diese wird nun auch bei den ermächtigten Neurologen als ein weiteres Wirtschaftlichkeitsziel etabliert. Und zum Schluss, auch bei den Kinderärzten ergeben sich Veränderungen. Hier ersetzen wir die Insulinquote durch eine Biosimilarquote Somatropin.
Umfassende Änderungen, ja. Habt ihr bestimmt intensiv drüber verhandelt. Mhm. Aber wie du schon selbst gesagt hast, mit einem hohen Einsparpotenzial. Vielen Dank, Nega, für den umfassenden Überblick. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie finden die Arzneimittelvereinbarung auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Rubrik amtliche Bekanntmachungen. Und darüber hinaus finden Sie im KVN-Portal für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte weitere Informationen, darunter zum Beispiel die Quoteninformationen, Tischvorlagen, Infomaterialien zum KBV-Medikationskatalog, die Entscheidungsbäume und die dazugehörigen Appendizes.
Ja, ich ergänze gern, im E-Postfach der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen finden Vertragsärztinnen und Vertragsärzte die monatlichen Arzneimittelquoten, Frühinformationen sowie quartalsweise auch Hinweise zu den Durchschnittswerten. Und per Post wird Ihnen quartalsweise der Praxisbericht zur Verordnungsstatistik Arzneimittel mit dem Gesamtergebnis aus beiden Frühinformationen zugesendet.
Und wer von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darüber hinaus noch Informationen benötigt oder vielleicht persönliche oder individuelle Beratung, dann bietet die AOK Niedersachsen in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen sowohl für die Arzneimittel als auch für die Heilmittelverordnungen persönliche und individuelle Beratungen an. Und in dem persönlichen Gespräch können wir Ihre Verordnungen analysieren mit Fokus auf die Arzneimittelvereinbarung und deren Quoten, aber auch die Pharmakotherapie und die Wirtschaftlichkeit werden berücksichtigt. Telefonisch steht die pharmazeutische Beratungsstelle der AOK Niedersachsen jederzeit für etwaige Anliegen unterstützend zur Seite. Und Nega, vielen Dank für deine Expertise und für die spannenden Einblicke. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie heute dabei waren. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.